Halleluja. Wir wollen jetzt uns Zeit nehmen, tiefer zu gehen, hinein ins Wort Gottes. Gott wirkt an uns und in uns durch sein Wort. Hat keine andere Möglichkeit. Der Heilige Geist wartet auf das Wort und er gebraucht das Wort, um neue Dinge zu schaffen. Gott ist immer noch der schöpferische Gott. Kommt mir das nur so vor oder ist das für euch die Lautstärke okay? Ich finde mich sehr laut. Ich weiß nicht, ob ich. Aber wenn das für euch okay ist, dann gut. Okay. So, ich möchte da fortfahren, wo wir gestern gewesen sind. Wir haben uns angeschaut, einfach dieses Verlangen Gottes, dass sein Volk aufwächst in Reife, dass sie mündig werden, dass sie nicht mehr von Einflüssen, die gar nicht von Gott sind, aber sich so tarnen, als kämen sie von ihm, bewegt werden und in falsche Richtungen getrieben werden. Gott möchte, dass wir nur für ihn da sind und nur er selber kann diese Hingabe, diese Eindeutigkeit, diese Entschiedenheit wirken. Wir haben das nicht. Wir dürfen uns dann nicht überfordern, wir dürfen uns nicht irgendwie Vorwürfe machen, dass wir so viel Tendenz zu Lauheit und zu Kompromissen und zu allen möglichen Dingen irgendwie wahrnehmen. Das ist, wir kommen aus einem Leben des Betruges und der Täuschung. Gott weiß das. Und wahre Hingabe, eindeutige, klare Hingabe Gott gegenüber, kann nur Gott selber in uns wirken. Nur er kann das wirken. Alles, was er möchte, ist, dass wir begreifen, unsere Kraft reicht für nichts aus, außer dass wir kapitulieren. Dafür brauchen wir unsere Kraft, für sonst nichts. Nur zu kapitulieren und sagen, Herr, hier bin ich, ich kann es nicht, ich werde es nicht schaffen, wirke du in mir. Sende dein Wort, tu ein schöpferisches Wunder in meinem Herzen und nicht nur eins, sondern eine ganze Serie. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Es braucht ein Wunder. Es ist nicht mit unserer kleinen Entschiedenheit getan. Und Gott hat versprochen. Und das ist das Zentrum der Erlösung. Er schafft in uns ein neues Herz. Er tut das. Das haben wir nicht. Er erwartet nicht, dass wir das mitbringen und ihm präsentieren. Sondern dass wir sagen, Gott, wir brauchen dich in den tiefsten Bereichen unseres Lebens, wo unser Herz ist, wo unsere Motivation ist, wo unsere Wünsche sind, wo unsere Sehnsüchte sind. Komm du da rein und wirke du in uns, was dir wohlgefällig ist. Der in uns angefangen hat, ein gutes Werk, der wird es vollenden. Gott hat ein gewaltiges Wunder getan. Stell dir mal vor, wo du herkamst, je nachdem, vor einigen Jahren oder vielleicht vor Jahrzehnten. Du hättest niemals es für möglich gehalten, dass du gläubig bist. Dass du ein Wochenende opferst und sitzt in einem christlichen Seminar. Du hast alles dir vorgestellt, aber nicht das. So, Gott hat ein Wunder getan. Du glaubst jetzt an einen Gott, von dem du früher völlig überzeugt warst, dass es ihn überhaupt nicht gibt. Und du hattest so viele kluge Argumente. Und jetzt bist du gläubig, du gehörst zu ihm. Das ist doch gewaltig. Das hat doch nicht deine Intelligenz bewirkt. Oder deine Willensstärke. Es ist ein Wunder von Gott, wenn jemand glaubt. So entspann dich, er hat angefangen und sagt, bleib ganz ruhig, stör mich nicht, komm mir nicht in die Quere, lass mich weiterwirken, ich werde es vollenden. Halleluja, Halleluja. Lass uns noch einmal zu 2. Korinther gehen, Kapitel 11. Und hier offenbart sich das Herz Gottes oder Paulus gibt uns Anteil an dem Herzen Gottes. Er redet von dem Herz Gottes und er redet von den finsteren und bösen Absichten des Feindes. Beides gehört zusammen. Wir können nicht das Herz Gottes verstehen und dann außer Acht lassen, diese Bosheit, diese Durchtriebenheit, diese Gemeinheit im Herzen Satans, den Plan Gottes zu vereiteln. Da ist ein enormer Hass im Herzen des Teufels auf Gott. Und weil er Gott nicht erreichen kann, weil er ihm nicht schaden kann, wendet er sich an die Kinder Gottes, zu denen er Zugang hat. Und seine größte Angst ist, dass das Volk Gottes aus religiösen Bindungen und verkehrten Abhängigkeiten aussteigt und hineinkommt in Reife, hineinkommt in Stabilität. Das ist seine größte Angst. Weil er weiß, gegen ein Volk, das Gott kennt, wird er nichts ausrichten können. Sie werden Frucht bringen, sie werden den Segen Gottes freisetzen auf die Erde. Und darum ist die Hauptaktivität des Teufels gar nicht auf die Welt gerichtet, sondern auf die Gemeinde, auf die Kinder Gottes. Paulus sagt, seine Gedanken, die Gedanken des Teufels, sind uns nicht unbekannt. Wie viele Gläubige haben keine Ahnung über die Pläne des Teufels? Und das Wort Gottes offenbart uns nicht nur die Pläne des Teufels, sondern offenbart uns auch, wie wir sicherstellen können, dass in unserem Leben diese Taktiken des Feindes nicht erfolgreich sind. Gott gibt uns Einsichten in Dinge, wo unser Verstand niemals hinkommen würde. So, lass uns lesen, 2. Korinther Kapitel 11. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Hier ist diese ganze Geschichte mit der Braut. Christus bekommt eine Braut. Und Bekehrung ist wie Verlobung. Bekehrung ist wie Verlobung. Und Verlobung in den damaligen Zeiten hatte einen viel höheren Stellenwert, als das heute ist. Es war schon ein Versprechen. Und der Dienst von Paulus bestand darin als Apostel, Menschen in Verbindung und in Herzenshingabe mit Christus zu bringen. Und Reife und Mündigkeit bedeutet, dass wir von Gott gelehrt werden und wahre und falsche Dienste unterscheiden können. Und falsche Dienste ist nicht, wenn jemand kommt mit dem Buch Mormon, sondern falsche Dienste begegnen uns überall da, wo Menschen uns rufen wollen zu sich selbst, wo Menschen uns rufen wollen zu Systemen, zu Zugehörigkeit zu irgendwelchen Institutionen. Wo immer das auftritt, haben wir es mit einem falschen Dienst zu tun. Und wenn wir uns für den öffnen und davon uns ernähren, werden wir schweren Schaden erleiden. Apostel Paulus hatte kein Netzwerk von seinen Gemeinden, wo er der kleine König war. Und er versuchte nicht, sein Königreich zu erweitern, sondern er lebte und kämpfte für den einen König. Und sein Ziel war nicht, Menschen an sich zu binden, damit sie nicht zu den anderen laufen. Sein Ziel war, Menschen an Christus zu binden. Das ist das Merkmal eines wahren Dienstes. Ich kann mich so gut erinnern, in den ersten Wochen meines Christseins, ich kam, habe das gestern kurz erwähnt, kam aus der Welt, hatte überhaupt keine Ahnung von christlichen Dingen, von Bibel und von Gemeinde, von überhaupt gar nichts. Den ersten Sonntag, Samstag zu Sonntag, ist das Licht Gottes eingebrochen, Christus kam in mein Leben, hat die Ketten zerbrochen. Am nächsten Tag war ich zum ersten Mal in der Gemeinde und hatte mein heiliges Versprechen gebrochen. Mit der Konfirmation mit 14 habe ich ein heiliges Gelübde getan. Ich werde nie wieder meinen Fuß über die Schwelle einer Kirche setzen. Das habe ich ernst gemeint. Ich war ein gläubiger Atheist. Mit Prinzipien, mit Hingabe, mit Entschiedenheit. Nicht irgendwie so ein Lauer, sondern ganz ernsthafter. Und dann kam Christus in mein Leben. Und das war von Samstag zu Sonntag. Und Sonntagmorgen wecken mich meine Freunde, sagen, es ist Sonntag, wir gehen in die Gemeinde. Und ich brach mein heiliges Gelübde und ging. Und an diesem Sonntag in den Bekanntmachungen haben sie geredet von Taufe. Und demnächst wird wieder Taufe sein. Ich hatte keine Ahnung, was ist Taufe. Ich hatte von nichts Ahnung. Noch nicht einmal habe ich in der Bibel gelesen. Ich war ja gerade erst ein paar Stunden gläubig. Und als sie redeten von Taufe, das brannte in mir und ich wusste, dass ich wusste, ich muss mich taufen lassen. Und ich habe dann hinterher mit den Leitern gesprochen und habe gesagt, ihr habt demnächst Taufe, ich muss dabei sein, ich muss getauft werden. Und sage, oh, langsam, langsam, langsam. Das geht bei uns anders, da muss man sich erstmal bewähren und das ist eine lange Zeit. Und wir müssen erstmal schauen, ob du wirklich gläubig bist. Ich denke, was redet der da? Der will schauen, ob ich gläubig bin? Aber Gott hat gewirkt und ich war bei dieser Taufe dabei. Ich war 4 Wochen bekehrt und wurde getauft. Und das war ein herrlicher Tag und die Herrlichkeit Gottes ist auf mein Leben gekommen und der Heilige Geist ruhte den ganzen Tag in so einer machtvollen Weise auf mir. Aber dann auf einmal habe ich festgestellt, indem ich mich habe taufen lassen, bin ich Mitglied einer Organisation geworden. Und sie sagten, ja, jetzt du als Baptist. Ich sage, wie als Baptist? Ja, wir haben dich doch getauft, du bist doch jetzt Baptist. Ich sage, Moment einmal. Davon hat Jesus mir nichts gesagt. Ich gehöre Jesus und ich bin jetzt ein Christ in eurer Baptistengemeinde, aber mit Haut und Haar gehöre ich Jesus und niemals werde über meine Lippen kommen, ich bin ein Baptist. Und ich war so naiv und ich habe gedacht, das verstehen sie natürlich, weil sie ja Kinder Gottes sind und das Wort Gottes kennen und sie werden jubeln. Die haben nicht gejubelt, die waren böse mit mir, dass ich mich weigerte, mich Baptist zu nennen. Gleich am Anfang, in den ersten Wochen, ich war so erstaunt, wie Menschen Jahre und Jahrzehnte lang Jesus nachfolgen und die einfachsten Dinge aus dem Wort Gottes noch nicht verstanden haben. Ich habe schnell gemerkt, ich muss irgendwo anders mich her ernähren. Ich brauche Leiter, die mir helfen, hier heile durchzukommen. Mein erstes Gebet am Sonntagmorgen, als ich das da alles sah. Herr, ich wusste ja nicht, was Christsein ist und ich wusste nicht, wo das alles enden wird und was das bedeutet. Ich wusste nur, ein machtvoller Jesus ist gekommen in der Nacht und hat die Ketten zerrissen. Und hat einen Teufel zum Rennen gebracht, der mich so gequält hatte und fast in den Wahnsinn und fast in den Selbstmord treiben wollte. Und Jesus kam und der Spuk war zu Ende. Das war alles, was ich wusste. Und dann sah ich diese Leute, so traurig, so routinehaft, so bedrückt, so normal. Ich war erschrocken. Und da betete ich mein erstes Gebet, ziemlich bald, nachdem ich dort in diesen Saal kam. Herr Jesus, wenn das irgendwie möglich ist, hilf, dass ich nicht so werde wie diese Menschen. So normal, so langweilig, so geschäftsmäßig, so routiniert. Ich fragte mich allen Ernstes, ob die jemals diesen Jesus mit Feuer in den Augen, der kommt und der Ketten zerbricht und Dämonen zum Rennen bringt, ob sie diesen Jesus je gesehen haben. Denn wenn ja, dann warum ist das so eine Trauerversammlung? Haben wir da nicht Grund zu feiern und zu jubeln? Wie kann denn das sein? Das waren meine Probleme als ganz frischer Gläubiger. Und ich sehe Menschen kämpfen darum, mich in Organisationen hineinzubringen und mir eine Loyalität beizubringen zu etwas, was nirgendwo in der Bibel steht. Wir sind erkauft durch das Blut Jesu. Wir gehören ihm. Wir gehören keiner Kirche, keinem Apostel. Und wenn dein Leiter über so ein Statement nicht jubeln kann, dann sage ich dir, sei vorsichtig. Sei vorsichtig, weil die, die wirklich Christus dienen, werden jubeln und sagen, ja, so ist es richtig und es soll niemals anders werden. Das Verlangen von Paulus war, Menschen mit Christus in tiefere Verbindung zu bringen und nicht eine Mitgliedschaft in einer menschengemachten Organisation. Ich glaube an Gemeinde, ich glaube an verbindliche Mitgliedschaft in der Gemeinde. Aber wahre Gemeinde gehört Jesus. Und wahre Gemeinde wird immer Christus herausstellen und nie ihren eigenen Namen und Menschen zu ihrem Namen rufen und zu einer Loyalität ihrer Organisation und eben nicht den anderen. Menschliche Organisationen sind immer in Konkurrenz. Die, die das wahre Reich Gottes bauen, kennen keine Konkurrenz. Warum? Weil es geht nicht um sie und um ihr Ding und um ihr Königreich. Es geht um den einen König und um sonst nichts. Aber all die, die für ihr eigenes Königreich, für ihre eigene Denomination, für ihr eigenes Netzwerk arbeiten, haben Konkurrenz mit den anderen, weil die könnten mehr wachsen, die könnten größer sein, die könnten mehr Geld haben, größere Gebäude haben. Paulus hatte mit solchen fleischlichen Dingen nichts zu tun. Nichts zu tun. Er dachte nicht im Geringsten in solchen Kategorien. Weil Gott ein Werk an seinem Herzen getan hat und dieses Werk möchte er auch in uns tun. Eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen, das war sein Ziel. Und jetzt kommt der Angriff des Feindes, Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Hier beschreibt der Apostel den Angriff des Feindes auf Gläubige. Es ist nicht ein Angriff, sie dazu zu bringen, dem Glauben zu entsagen und wieder in die Welt zu gehen. Es ist ein Angriff, der Gläubige dazu bringen soll, ein paar kleine Veränderungen in ihrer Einstellung, in ihrer Haltung, in ihrer Gesinnung vorzunehmen. Nicht wesentliche, ein paar kleine. Weg von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Was bedeutet dieses Wort Einfalt? Wenn du das nachschlägst in einem Lexikon, dann siehst du dort Worte wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das beschreibt die Haltung des Gläubigen gegenüber Christus. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Und damit hat der Teufel Probleme. Weil wenn ein Mensch ehrlich ist und aufrichtig und gerade gegenüber Christus, hat er keine Ansatzpunkte. Er hat keine Möglichkeiten, dort einzuwirken. Wie Jesus sagte vor dem Kreuz, es kommt der Fürst der Welt, aber er findet nichts in mir. Die Zuversicht Jesu bestand nicht darin, dass sein Vater ihn retten würde vor der Macht des Teufels, sondern bestand in der Gewissheit der völligen Übereinstimmung mit dem Vater und der völligen Nicht-Übereinstimmung mit dem Teufel und seinem Reich. Die Autorität des Teufels in der Gemeinde kommt daher, dass die Gemeinde zu viel Zeug hat, was ihm gehört. Verstehen wir das? Prinzipien, Ideen und Kräfte dieser Welt. Aber die Gemeinde wird nicht mit Ideen und Prinzipien und Kräften dieser Welt gebaut. Die Gemeinde wird gebaut mit Ideen und Prinzipien und Kräften, die kommen vom Himmel. Und es darf keine Vermischung geben. Es darf keine Vermischung geben mit Menschenweisheit, mit menschlichen Geschäftsstrategien und menschlichen Wachstumsstrategien. Mit der Weisheit der Welt kommen die Kräfte dieser Welt. Und diese Welt ist nicht neutral, sondern die Bibel sagt, die Welt ist unter der Herrschaft des Teufels. Er ist der Fürst, der Gott dieser Welt. Und wenn die Gemeinde versucht, Weisheit dieser Welt zu importieren, Methoden, Tricks, die es auch im Management gibt, die es im Verkaufswesen gibt und so weiter. Wenn die Gemeinde das versucht, mit den besten Absichten zu wachsen, Gott die Ehre zu bringen, na klar. Aber wenn die Gemeinde das versucht, und sie versucht es an so vielen Stellen, dann öffnet sie sich, ohne sich dessen bewusst zu sein, für Einflüsse, die Schaden bringen. Der Teufel hat kein Problem mit Menschen, die glauben, solange sie sich wegziehen lassen von der Ehrlichkeit, der Geradheit, der Aufrichtigkeit Christus gegenüber. Die einzigen Gläubigen, mit denen der Teufel Probleme hat, sind die, die gerade sind, die ehrlich sind, die aufrichtig sind, die kein Spiel spielen, die nicht irgendwie ihre eigenen Pläne und Wünsche haben. Und da ist der Angriff des Feindes. Weg von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. So, ihr seht, dieses Wort Einfalt ist von der Bedeutung sehr, sehr ähnlich wie das Wort, was ich gestern schon erklärt habe, die keusche Jungfrau. Keusch ist rein, wahrhaftig, aufrichtig, lauter, unbefleckt. Das ist die Bedeutung dieses Wort keusch. Lass uns einmal eine Schriftstelle anschauen, die ein bisschen das verdeutlicht, was diese Einfalt bedeutet. Die Bibel erklärt die Bibel. Wenn wir wissen wollen, was bestimmte Worte bedeuten, wir schauen uns andere Schriftstellen an, in denen diese Worte benutzt werden, und aus dem Zusammenhang entdecken wir die Bedeutung dieses Wortes. So studieren wir die Bibel, so lernen wir Dinge, die keinen Kommentar menschlichen Auslegungen ist. Der Heilige Geist selber weist uns hin auf Schriftstellen und dort finden wir Erklärungen und Beschreibungen, was das Wort dann an anderer Stelle bedeutet. Gehen wir einmal zu Kolosser 3, Vers 22. Hier ist eine Anweisung an die Sklaven, wie sie, mit welcher Haltung sie zu arbeiten haben. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens. Hier ist wieder dieses Wort, Einfalt. Das ist dasselbe Wort wie in der Passage im 2. Korinther. Einfalt Christus gegenüber. Also hier werden zwei Dinge beschrieben, die das Gegenteil von Einfalt sind. Und wenn wir uns die anschauen, dann haben wir ein klares Verständnis, was diese Einfalt ist. Augendienerei, was bedeutet das? Das, was man tut, um Ansehen oder Anerkennung von anderen zu bekommen. Das ist Augendienerei. Um vor anderen gut dazustehen. Also das Verlangen, andere zu beeindrucken. Das ist Augendienerei. Und Menschengefällige, die Gunst, das Gefallen, die Zustimmung von Menschen suchend und aus diesem Motiv heraus etwas tuend. Dadurch macht man sich zum Sklaven von menschlicher Meinung. Das war der Kommentar in meinem Griechisch-Lexikon, was ich dort gelesen habe bei Strongs. Und Kinder Gottes strecken sich danach aus, durch das Wirken des Heiligen Geistes ein Herz zu kultivieren, das Gott gefallen möchte, das Gott ehren möchte, das Gott an die erste Stelle setzt, das von ihm gesehen werden will, das von ihm alles bekommen will, was nur seine Aufmerksamkeit sucht. Das ist das Herz eines Menschen, der Gott dient. Und ich sage es noch einmal, da soll nicht irgendwie eine Verdammnis oder etwas irgendwie sich einschleichen. Nur Gott kann ein solches Herz schaffen. Alles, was wir tun können, wir hören davon und wir verstehen, das ist wahrer Glaube. Und dann kommen wir und sagen, wirke das in mir. Ich hab's nicht. Wirke du das in mir. Und da sind wir in völliger Übereinstimmung mit Gott. Und er hat Raum und Gelegenheit und Recht und Mandat, das in uns zu wirken. Lass uns ein bisschen weitergehen und wir schauen uns an, wie dieser Angriff des Feindes auf unser Herz, auf unsere Lauterkeit, wie dieser Angriff in der Praxis dann abläuft. Vers 4, 2. Korinther 11, Vers 4, gleich im nächsten Vers. Denn wenn der, welcher kommt, und wenn du den ganzen Zusammenhang liest, Kapitel 11, dann siehst du, Paulus redet von gewissen Dienern Gottes, von Menschen, die kommen in die Gemeinde und sie dienen dort in den Gemeinden. Aber ihr Dienst ist nicht rein, ihr Dienst kommt nicht wirklich von Gott und er bringt eine Menge Schaden. Und Paulus geht so weit nachher, dass er sagt, sie sind Diener Satans. Wie stellen wir uns das vor? Kamen die da in schwarz gekleidet mit Satans Emblemen auf ihrer Robe in die Gemeinde? Und haben gesagt, wir kommen von der anderen Seite, wir kaschieren euch jetzt. Nein, die kamen ganz nett, ganz lieb, ganz christlich, aber mit einem Herzen voller Gier, mit einem Herzen, das nicht gereinigt war, das nicht Christus die Ehre geben wollte, sondern sich selbst. Und was haben sie getan? Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, durch unseren Dienst, das meint er, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Dies ist eine absolut schockierende Passage. Und es ist erstaunlich, wie wenig die in christlichen Kreisen betont wird. Lass uns einmal zurückgehen in Gedanken zu unserer Bekehrung. Wie sind wir Kind Gottes geworden und wie haben wir den Heiligen Geist empfangen? Wir haben die Botschaft von Jesus gehört, das Evangelium, die Predigt über Jesus. Und wir haben das angenommen. Und weil wir es angenommen haben, wurden wir von Neuem geboren und wir haben den Heiligen Geist empfangen. So, es begann mit Worten und endete mit dem Empfangen des Heiligen Geistes. Das ist Bekehrung. Und genau das Gleiche, auf dieselbe Art und Weise operiert der Feind. Er will Herzen wegziehen von Entschiedenheit und von Klarheit und von Hingabe und brennender Liebe und Brautgesinnung. Und was tut er? Er bringt Worte von einem anderen Jesus, der ein anderes Evangelium den Menschen vorlegt. Und wer das annimmt, sagt Paulus, wer die Verkündigung eines anderen Jesus annimmt, wer ein anderes Evangelium annimmt, empfängt einen anderen Geist. Lieben, das ist keine Kleinigkeit. Die Bibel macht klar an dieser Stelle und an anderen Stellen, man kann gläubig sein, Kind Gottes sein und zusätzlich zum Heiligen Geist, weil man nicht in geistlicher Hygiene lebt, weil man sich ernährt von Dingen, die überhaupt nicht von Gott kommen. Man empfängt zusätzlich zum Heiligen Geist einen anderen Geist, den religiösen Geist, der sehr fromm redet, angeblich das Gleiche will als das, was Gottes Geist will. Und wenn wir für diesen anderen Geist uns öffnen und anfangen danach zu handeln und anfangen danach unser Leben auszurichten, dann wird dieser Einfluss des fremden religiösen Geistes immer stärker werden und den Einfluss des Heiligen Geistes zurückdrängen. Und mit das Schlimmste, was der religiöse Geist tut, er gibt Menschen eine Zuversicht und einen Mut und eine Freiheit, Dinge zu tun, die in klarem Widerspruch zum Worte Gottes sind. Und du sagst ihnen, hey, das ist nicht, was das Wort sagt, was du da machst. Ja, aber in unserer Kirche wird das so gelehrt. Was für ein Argument. Sage, hallo, du gehörst nicht deiner Kirche, du gehörst Christus. Es gibt kein anderes Evangelium. Immer die gleiche Art zu argumentieren. Egal, ob das um Babybesprenkelung geht oder um irgendwelche anderen Menschenerfindungen in der Gemeinde. Immer wieder hörst du dann Menschen sagen, ja, natürlich, klar, du hast schon recht, genau genommen hat das mit Bibel nichts zu tun. Aber bei uns wird das halt so gemacht. Und weißt du, unsere Leiter, sie lieben auch Jesus. Denen geht es auch um Jesus. Da steht Jesus auch im Mittelpunkt. Das dürfen wir ihnen doch nicht absprechen, oder? Wenn Jesus im Mittelpunkt ist, dann geht es auch nach seinen Worten und nach seinen Anweisungen. Wenn es einem Menschen um Jesus geht, dann weiß er um die Gefahr von menschlichen Zusätzen und menschlichen Einflüssen und er hütet sich und er ist total entschieden und sagt nichts außer dem Willen Gottes, nichts anderes. So wie Nehemia. Er hat ein Bauwerk im Auftrag Gottes und nachdem der Feind das nicht hindern kann, was tut der Feind? Er sagt, komm, lass mich helfen. Wir wollen mitbauen. Wir wollen das Gleiche wie ihr. Wir wollen mitbauen. Gebt uns Raum, dass wir mit euch zusammen bauen können. So kommt der Feind in die Gemeinde. Er hat 3 Jahrhunderte, ich meine, denk einmal an die Kirchengeschichte, 3 Jahrhunderte mit brutalster Gewalt hat er versucht, die Gemeinde auszulöschen. Mit den schrecklichsten Foltermethoden, die man sich nur ausdenken könnte. 3 Jahrhunderte hat er an der Gemeinde sich die Zähne ausgebissen. Nach 3 Jahrhunderten hat er gelernt, wir müssen etwas anderes uns einfallen lassen. Mit Gewalt kann man die nicht einschüchtern. Und was tut der Teufel? Er kommt von hinten in die Gemeinde. Er sagt, wir wollen nur helfen, wir wollen es nur leicht machen. Ach, ihr armen Christen, ihr seid unter Druck, ihr dürft noch nicht mal eure eigenen Gebäude haben. Oh, wir helfen euch. Ihr kriegt jetzt Gebäude vom Staat finanziert. Und jeder, der jetzt Beamter sein will im Römischen Reich, der muss jetzt gläubig sein. Das war keine Hilfe, das war eine Rieseneinladung zu Kompromiss. Jetzt hatten Leute Gelegenheit und Anlass, sich zu bekehren. Weil ein römischer Beamter zu sein, das war ein Privileg. Vorher kein römischer Beamter durfte gläubig sein. Jetzt wurde das total umgedreht. Jetzt mussten alle römischen Beamten Gläubige sein. Was ist passiert? Auf einmal hat die Gemeinde ihre Türen aufgemacht für die Welt und sie dachte, sie wächst. Sie kriegt Kirchen, große Gebäude, Tempel. Sie wurde reich und innerlich total arm. Weil sie hat den Preis bezahlt, sich von der Wahrheit zu entfernen. Eigentlich ist es so einfach. Aus dieser Lektion müssen wir nur die Schlüsse ziehen. Das Einzige, was funktioniert, ist eine Gemeinde, wo Gott der Herr ist und wo Gott alles bestimmen darf. Wer bekommt wann welchen Dienst? Wer hat wann welche Autorität? Wie wird Autorität ausgeübt? Wie geht die Gemeinde um mit Menschen, die in der Welt und in der Gemeinde leben wollen? Das sind die Fragen und viele andere, die damit verbunden sind. Und die entscheiden, ob die Welt regiert in der Gemeinde oder ob wirklich Christus regiert. In wie vielen Gemeinden regiert eine weltliche, fleischliche, dämonische Weisheit? Und Sonntag für Sonntag wird gesagt, wo 2 oder 3 zusammen sind in deinem Namen, da wirst du mitten unter uns sein. Aber alles ist da, aber nicht die Gegenwart Gottes. Und die Leute sind so abgestumpft und so passiv und so träge und so unmündig und so unfähig zu unterscheiden, dass sie das abkaufen und einfach mitmachen. Und niemandem fällt auf. Wir wachsen gar nicht. Wir werden Christus nicht wirklich ähnlich. Das ist keine Ehrfurcht, das ist keine Reinheit. Niemandem fällt das auf. Sonntag für Sonntag dieselbe Prozedur. An so vielen Orten. Und die Bestätigungen vom Himmel, der Friede in der Gemeinde, die Liebe untereinander, die Reinheit in den Beziehungen, ist ein Traum, den nur wenige träumen. Aber so wie die Gemeinde begonnen hat, so wird sie enden. So wie sie angefangen hat, wird sie enden. Und Gott ist dabei, unsere Aufmerksamkeit Jahrhunderten, wo ihr alles ausprobiert habt, was euch eingefallen ist. Seid ihr nicht müde? Wollt ihr nicht noch einmal mich ranlassen? Wollt ihr nicht mir Gelegenheit geben, das Haus zu bauen? Wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die Arbeiter vergebens. Und so wächst im Land hier und da, bei dem einen und bei dem anderen. Nicht bei Massen und seltsamerweise, oftmals nicht bei Leitern, aber bei vielen wächst der Hunger nach dem Echten, nach dem Wahren, nach dem, was vom Himmel ist, was endlich wieder bestätigt ist von Gott und was nicht in Kompromissen sich verheddert und verhängt und stagniert. Lass uns einmal zum Galaterbrief gehen. Und hier sehen wir ein Beispiel von dem, wovor Paulus im 2. Korinther 11 warnt. Nämlich, dass ein anderer Jesus verkündigt wird, ein anderes Evangelium und dann kommt ein anderer Geist. In Galater Kapitel 3, Vers 1. Wer hat euch bezaubert? Und wer nicht sein Denken erneuert in den Bahnen Gottes denkt, der kann sagen, naja, das ist so eine Redeweise. Der meint natürlich nicht wirkliche Bezauberung. Das wäre ja dämonisch, das kann ja nicht sein. Paulus meint genau das. Die Gemeinde der Galater ist unter einen bösen Geist gekommen. Das griechische Wort bedeutet, jemanden mit dem bösen Blick betören, behexen, verzaubern. Die Galater haben falsche Dienste angenommen und als Frucht davon wurden sie verzaubert. Und statt aus der Gnade zu leben, fingen sie an, menschliche Regeln und Dinge wieder aufzustellen, nach denen sie sich halten. Und ihr Vertrauen war darauf gesetzt, dass sie diese menschlichen Ordnungen und Regeln einhalten und dann würde der Segen kommen. Irgendwelche menschengemachten Pläne, besondere Tage, besondere Anweisungen für das Leben, die mit dem Evangelium nichts zu tun haben. Und Paulus sagt, wenn ihr euch auf euch selbst verlasst und auf eure Kraft, irgendwelche menschengemachten Ordnungen zu erfüllen, das ist Gesetzlichkeit. Wenn ihr versucht, durch die Werke des Gesetzes gerecht zu werden, dann seid ihr abgetrennt von Christus. Das ist, was er sagt. Das heißt, die lebendige Beziehung mit Christus und die Fähigkeit, diesen Strom von Liebe, von Ermutigung, von Tröstung, von Warnung, von Erziehung und von Geborgenheit und alles andere, was kommt aus dem Herzen Gottes, erreicht sie nicht mehr. Gott hat sie nicht geändert. Sein Herz ist immer noch für die Galater, aber sie haben sich abgewandt. Und sie sind jetzt abgetrennt von Christus. Das heißt, die übernatürliche Kraft, die einen Menschen befähigt, die Kraft der Gnade, im Sieg zu leben, in der Freiheit, in der Reinheit zu bleiben, diese Kraft steht ihnen nicht mehr zur Verfügung. Nicht, weil sie ihnen nicht angeboten wird, sondern weil sie getrennt sind von Christus. Was gibt es Dramatischeres als das, dass ein Kind Gottes von diesem Strom der himmlischen Versorgung jetzt abgeschnitten ist, dann kann nur noch ein erbärmliches, schwächliches Imitat von Christsein dabei herauskommen, weil ja der Zustrom vom Himmel nicht mehr da ist. Abgetrennt von Christus. In Vers Kapitel 5, Vers 7 sehen wir es noch deutlicher, die Auswirkungen dieser Bezauberung. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Hier sehen wir es ganz, ganz klar. Andere Einflüsse reden jetzt lauter zu diesen galatischen Christen als das Wort Gottes, als die Wahrheit. Und sie haben aufgehört, der Wahrheit zu gehorchen. So haben sie angefangen, so fängt jeder Gläubige an. Das ist neutestamentliches Christsein, der Wahrheit zu gehorchen. Und wenn ich so durch die Gemeinden reise, in Deutschland, in anderen Ländern, ich sehe so viele Menschen, die stagnieren in ihrem Glaubensleben. Da passiert nichts Neues. Sie verändern sich nicht, sie kommen nicht vorwärts. Es wächst nicht das Wesen Christi in ihnen. Aus diesem einen Grund, weil sie sich niemals entschieden haben und niemals begriffen haben, vielleicht auch ihnen niemals verkündigt wurde, zu Christus zu gehören, an Christus zu glauben, heißt der Wahrheit zu gehorchen. Das ist ganz einfach. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und egal wie hilfreich das war in unserem alten Leben, jetzt haben wir einen neuen Herrn, einen neuen König und er ist der König der Wahrheit. Und überall da, wo er etwas zu sagen hat über Bereiche des Lebens, folgen wir jetzt ihm und nicht unserer eigenen Weisheit. Es gibt einige Bereiche, wo er nichts zu sagen hat, wo er einfach nichts sagt, wo er sagt, mach wie du möchtest. Aber es gibt wesentliche Bereiche des Lebens, wo Gott Standards hat, wo Gott Ordnungen hat, wo Gott sagt, macht es so und ich segne euch. Macht es so und ihr bleibt in meinem Schutz. Und wir müssen herausfinden, wo sind die Anordnungen Gottes? Wo sind die unverhandelbaren, unveränderlichen Maßstäbe Gottes? Und wenn der Heilige Geist uns dazu das Bild von Gott ändern kann, und wir nicht einen harten, fordernden, beraubenden, einengenden, strafenden Gott sehen, sondern einen gütigen Vater, der unser Bestes will. Wenn das zusammenkommt, wir erkennen die Ordnung Gottes und wir erkennen das Herz Gottes dahinter. Wenn das zusammenkommt, wollen wir gehorsam sein. Weil wir sind klug, wir wissen, es gibt nichts Besseres als das. Und wir lassen uns nicht mehr täuschen von unseren Gefühlen. Wir sagen, oh, das ist hart, das ist schwer und das beraubt mich meiner Freiheit. Wenn du erkannt hast, dass Gott kein Räuber ist und dass er die beste Art von Leben uns gibt, die es überhaupt nur geben könnte. Wenn davon unser Herz überzeugt ist, wollen wir gehorsam sein. Es reicht nicht aus, die Ordnung Gottes zu kennen. Wir müssen auch dahinter das Herz Gottes kennen. Und wir müssen ihm vertrauen, weil viele Male gibt es Anweisungen Gottes, sei es über Geld, sei es über sexuelle Reinheit, sei es über Kindererziehung. Es gibt Anweisungen Gottes. Das schlägt unser Verstand Purzelbäume und sagt, nee, also bitte. Ein bisschen realistisch müssen wir schon noch bleiben. Wir wohnen ja schließlich hier noch in dieser Welt, nicht wahr? Das mag für den Himmel gelten. So können die Engel meinetwegen leben. Aber hier auf der Erde gelten nun mal andere Regeln. Da muss man sich schon ein bisschen arrangieren. So redet der unabhängige Gläubige, dessen Herz nicht hängt an Gott, dessen Herz nicht vertraut, dessen Herz nicht ausgeliefert ist, dessen Herz nicht davon überzeugt ist, niemand meint es so gut mit mir wie Gott selbst. So, ich sag's noch einmal, diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Dass die klare Kenntnis der Ordnung Gottes plus das Kennen des Herzens Gottes, seine Motivation dahinter, ist nicht, es uns schwer zu machen. Manche Christen scheinen so zu glauben, jedenfalls ihr Verhalten gibt diese Botschaft. ja, der Himmel ist kostenlos, das ist zu einfach und dafür müssen wir hier wenigstens hier noch ein bisschen leiden. Man kann doch nicht einfach nur so jetzt für nichts in den Himmel kommen, ohne irgendwas dafür zu tun. Also gibt uns Gott sein Kreuz und lässt uns hier leiden, damit wir würdig sind, auch in den Himmel zu kommen. Das hat mit Evangelium nichts zu tun, nichts zu tun. Leiden ist ein wesentlicher Teil von Jüngerschaft. Ja, darüber werden wir später noch mehr hören. Aber nicht, weil Gott gefallen hat an Leiden, sondern weil diese Welt im Widerstand und im Aufruhr und im Aufstand gegen Gott ist und sie es nicht ertragen kann, wenn du in deiner Firma oder in deiner Nachbarschaft oder auch in deiner Gemeinde ein Licht für Gott bist. Sie können es nicht ertragen. Und sie wollen ihren eigenen Ideen folgen und du bist ein Spiegel. Du zeigst ihnen, was sie tun, indem du es nicht so machst. Wie viele Male habe ich Geschichten gehört von Gläubigen, die Ablehnung und Verachtung ernten mussten, nur weil sie sich geweigert haben, bestimmte Filme, die in sind, nicht anzuschauen. Und die Gläubigen drängen sie, ach, du willst wohl wieder der Superheilige sein. Und sie werden als gesetzlich und als engstirnig oder sogar als weltfremd bezeichnet. Jemand sagt, ach, mit dir kann man ja nicht reden, du bist ja weltfremd. Ich sage, ganz genau. Da hast du es vollkommen getroffen. Weil mein Herz gehört dem Herrn. Und ich will im Himmel leben und der Himmel ist mein Zuhause. Diese Welt wird vergehen und mein Herz hängt nicht an dieser Welt. Und vieles, was in dieser Welt vorgeht, verstehe ich nicht und will ich auch nichts mit zu tun haben. Ich muss nicht all die neuesten Trends und Namen und Geschichten kennen. Und all das, was da so im Tagesgeschehen so hoch gehandelt wird und man muss das wissen, um mit dem Ungläubigen in Kontakt zu kommen. Ich wette, Jesus war nicht interessiert an all den Vips und herausragenden Persönlichkeiten aus Pop, Rock und sonstigem Szene. Und die Welt akzeptiert uns doch nicht, weil wir ihre Helden kennen. Sie will herausfinden, ob unser Held etwas Besseres zu bieten hat als ihre schwachen Helden. Das wollen sie wissen. Amen. An Jesus Christus zu glauben, bedeutet, ich habe verstanden und akzeptiert, dass er die Wahrheit ist. Und ich unterordne mich freiwillig, ich unterwerfe mich, ich gebe mich hin der Wahrheit. Und mein erstes Ziel ist, ich will der Wahrheit zu gehorchen. Liebe zu Jesus, Vertrautheit, innige Beziehung zu Jesus ist ohne Gehorsam der Wahrheit gegenüber nicht zu bekommen. Und mir wird ein bisschen schwummerig, wenn das so ein Modewort geworden ist, so radikale Nachfolge und Passion und all diese Dinge. Und dann schaue ich in diese Jugendevents hinein und dann sehe ich, wie wenig Klarheit und wie wenig Ruf zur Klarheit und wie wenig Ruf zur Reinheit da ist. Eine Leidenschaft für Jesus gibt es nicht, solange eine Freundschaft mit der Welt besteht. Solange ich von den Highlights und Events und Namen und Musik und Filmen und Videos und Jakobus macht das völlig klar. Wenn wir Freund der Welt sind, das heißt, wir werfen uns ihr zu Füßen. Wir wollen, dass sie uns dient. Wir wollen, dass sie uns aufbaut und ermutigt und Erholung und Erfrischung gibt. Wir holen das, was unsere Seele braucht, aus der Welt. Jakobus sagt, wer das tut, ist ein Feind Gottes. Ein Feind Gottes. Und so gibt es charismatische, pfingstliche, geisterfüllte Feinde Gottes. Das ist eine Tatsache. Und wenn man dann mal hier und da einen kleinen Kommentar fallen lässt zu bestimmter Musik oder zu bestimmten aktuellen Filmen, dann kommt so eine Empörung und so ein Aufstand von denen, die gerade noch von Passion for Jesus geredet haben. Hallo. Wenn das in der Schweiz alles anders ist, dann teile ich euch nur Gebetsanliegen mit, wie ihr für Deutschland beten könnt. Die menschliche Weisheit sagt, man kann doch nicht rein leben in dieser Welt. Man kann doch nicht ohne Kompromisse leben. Man kann doch nicht einfach überall Nein sagen. Aus welcher Schriftstelle begründest du eine solche Denkweise? Du wirst keine einzige finden, aber ich finde Dutzende Schriftstellen, die sagen, das ist die einzige Art und Weise, wie ein Christ überleben kann. Das ist die einzige Art und Weise, wie er wachsen kann, wie er zunehmen kann in seiner Liebe zu Jesus, wie er brennen kann. Es gibt keine andere Art und Weise, als zu lernen, alle unsere Bedürfnisse in Gott befriedigt zu bekommen. Das, was deine Bedürfnisse befriedigt, das ist dein Gott. Egal, was du Sonntagmorgen erzählst oder singst. Das, was dir Erholung gibt, das, was dir Belebung gibt und Erfrischung gibt und Trost gibt, das ist dein Gott. Amen. Das ist so. Und die Bibel macht so klar, diese Dinge, die wir brauchen, Annahme, Geborgenheit, Identität, Wertgefühl, Schutz, Trost, das sind legitime Bedürfnisse. Versuch nicht darüber Buße zu tun, weil du diese Bedürfnisse in dir entdeckst. Die kriegst du nie weg durch Buße. So hat Gott dich gemacht. Du bist geschaffen mit einem unstillbaren Verlangen. Und nur Gott und diese Nähe, diese Geborgenheit, diese Freundschaft, diese Gegenwart Gottes kann meine Wünsche befriedigen ohne Nebenwirkungen. Halleluja. Weil ich ja gemacht bin von Gott für Gott. Und wenn ich von ihm gemacht bin, aber versuche nicht für ihn zu leben und bei ihm zu leben, dann funktioniere ich nicht richtig und ich nehme Schaden an meiner Seele. Jeder Mensch oder jeder Autofahrer begreift, wenn du in einen Benziner Diesel reintust, du wirst deinem Auto keinen Segen zufügen. Oder umgekehrt. Jeder begreift das. Aber wie viele Gläubige nennen sich Kinder Gottes? Und statt Himmelsluft zu atmen, statt in dieser Atmosphäre der Reinheit, der Liebe, der Wertschätzung und der Bejahung vom Vater zu leben, pumpen sich voll mit dem Gift dieser Welt und nennen das Erholung und merken nicht, wie ihre Seele Schaden nimmt und merken nicht, wie ihr Hunger nach Gott immer mehr abnimmt. Wir haben Jugendkonferenzen gemacht mit Hunderten von Jugendlichen. Und das Feuer Gottes ist gefallen. Und Gott hat Jugendliche überführt von Sünde. Die standen Schlange. Niemand hat ihnen das gesagt. Sie standen Schlange und wollten alle ihre Sünden bekennen. Niemand hat sie dazu aufgefordert. Und sie haben geweint und geheult, wie wir auf Deutsch sagen, Rotz und Wasser. Und waren so zerbrochen und so hilflos und so sich an Gott geklammert. Und dann gingen sie zurück. Und versuchten in der gleichen Weise zu leben wie vorher. Freunde zu haben, die Gott lästern, die Christen verachten. Unterhaltungen, Amüsements zu haben, wie die ungläubigen Freunde. Und innerhalb von wenigen Monaten war alles vorbei. Und das Feuer brannte nicht mehr. Wir können nicht von der Welt uns nähren und wachsen in Gott, das ist nicht möglich. Niemand kann das. Ich kann es nicht und du kannst es auch nicht. Es ist nicht möglich. Gerade neulich schrieb mich wieder jemand an und sagte, ja, weißt du, das ist diese Musik, die liebe ich so. Weißt du, die Texte, okay, ja gut, da höre ich aber gar nicht hin, aber die Musik, diese Musik, die liebe ich so. Musik in vielen Fällen, nicht immer, aber in sehr vielen Fällen, transportiert Geister. Musik transportiert übernatürliche Kraft. Und übernatürliche Kraft sind Personen. Und wenn diese Menschen, die diese Musik machen, einen Lebensstil der Gotteslästerung und der Aufruhr, des Aufruhrs gegen Gottes Ordnung, der Rebellion führen, dann kommt diese Haltung durch ihre Musik in unser Herz hinein. Und wir können nicht sagen, ja, ich stimme nicht mehr überein mit ihrem Lebensstil, aber ihre Musik finde ich immer noch so gut. Diese Dinge kommen hinein in unser Leben. Also es ist nicht Engigkeit und altmodische Gesinnung oder Gesetzlichkeit, wenn wir da die Tür zu machen und das abschneiden, sondern es ist Klugheit. Wir wollen bewahren und wir wollen, dass das zunimmt, was wir schon von Gott bekommen haben. Und wir werden niemandem erlauben, von unseren alten Freunden uns das aus unserem Herzen zu rauben. Niemandem werden wir das erlauben. Niemandem. Aber in den durchschnittlichen charismatischen Gemeinden, wenn jemand so eine Gesinnung kultiviert, geht er durch ein Feuer von Verfolgung. Wie viele Menschen haben mir das erzählt, als sie diese Wahrheiten verstanden haben und haben angefangen, ihr Leben aufzuräumen, angefangen, ihr Haus zu reinigen und rauszutun, was da nicht hingehört. Und dann einfach nur für sich, ohne anderen etwas aufzuerlegen, ohne von anderen das zu erwarten, einfach nur für sich gesagt, ich kann die alten Dinge nicht mehr mitmachen. Und dann kommt die Verfolgung in der Gemeinde, was ein Zeichen ist, wie viel Weltlichkeit und Lust an der Unterhaltung der Welt schon in der Gemeinde für normal erklärt wird. Und die rein leben wollen, sind die Komischen. Es ist Zeit für eine Reformation der Gemeinde. Es ist Zeit, dass die Gemeinde sich wieder besinnt, wer sie ist und wofür sie da ist. Und was die Grundlagen sind unseres Lebens. Und es tobt ein Kampf um diese Grundlagen. Und wir haben alle möglichen Einflüsse, die uns einen anderen Jesus verkündigen, die uns ein anderes Evangelium bringen. Und wenn wir das annehmen, wir werden einen anderen Geist empfangen. Man kann nicht der Verkündigung sich aussetzen, Sonntag für Sonntag, eines anderen Jesus und eines anderen Evangeliums und dann nicht diesen fremden anderen Geist empfangen. Das geht nicht. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Wie viele Leute kenne ich, die sitzen da und sagen, ja, mein Pfarrer ist nicht gläubig. Aber weißt du, wir sind treu. Und Gott hat verheißen, er wird etwas Großes tun. Wenn du einem Mann Gottes, einer Frau Gottes folgst, die selber nicht Gott nachfolgen, sie werden dich irgendwo hinbringen, aber nicht zu Gott. Hörst du das? Ja, aber wir müssen uns doch unterordnen unserer Leiterschaft. Ja, das müssen wir und das sollen wir. Und das ist sehr weise. Und das ist ein göttlicher Schutzmechanismus, der uns gegeben ist. Aber bevor wir uns einem Leiter unterordnen, müssen wir schauen, was macht dieser Leiter? In welche Richtung geht er? Was ist sein Herz? Und nirgendwo im Neuen Testament siehst du die Aufforderung, gehorsam zu sein einem Leiter, unabhängig davon, ob und wie er Christus nachfolgt. Seht auf die, sagt Paulus, die Christus so nachfolgen, wie wir ihm nachfolgen. Leiterschaft ist immer gebunden an die Voraussetzung, dass der Leiter Christus nachfolgt. Und wie oft höre ich diese Sprüche, ja, man kann doch ein guter Soldat unter einem schlechten General sein. Das kann in der Armee vielleicht noch funktionieren. Da ist das sowieso egal, wie der Charakter des Generals beschaffen ist. Seine Autorität kommt aus seiner Position. Er ist General, du bist Offizier. Und es spielt keine Rolle, welche Qualität seine Ehe hat. Es spielt keine Rolle, aus welchen Quellen er sich ernährt, welche Bücher er liest, was seine Vorbilder sind. Das spielt keine Rolle. Er ist General und du tust, was er sagt. Aber das ist nicht Leiterschaft im Neuen Testament. Das Erste, was Paulus sagt an die Leiter, ob das Timotheus ist, den er ausbilden will, ob das die Ältesten sind von Ephesus, Vorbilder der Herde. Vorbilder der Herde. Und Paulus sagt selber, was ihr an mir gesehen habt, was ihr von mir gehört habt, das tut. Und dann, sage ich mal mit meinen Worten, garantiere ich euch, Gott wird mit euch sein. Was für ein Wort. Was ihr gesehen habt an mir, was ihr gehört habt von mir, das tut. Und Gott wird mit euch sein. Das ist Leiterschaft. Aber menschliche Weisheit hat so viel verdreht und hat so viele Dinge hineingebracht, die sich christlich anhören, aber die niemals von Christus kommen. Niemals. Und der einzige Weg wieder in den Segen und in die Freiheit und in das Wachstum und in die Nähe zu Gott und in diese Liebesbeziehung, wo wir total erfüllt werden, ist zurück zum Wort Gottes. Das ist der einzige Weg. Und da darf keine Menschenweisheit uns bremsen. Ja, aber wenn ich das tue, dann bin ich ganz alleine. Nein, der Vater wird mit dir sein, der Sohn wird mit dir sein, der Heilige Geist wird mit dir sein. Und wenn du dann eine Weile schaust, du wirst im Umkreis von 100 Kilometern Menschen finden, die genauso verrückt sind wie du. Du wirst sie finden. Du wirst sie finden. Nicht in Massen, aber du wirst sie finden. Du wirst sie finden. Irgendwer muss anfangen. Wir können nicht sagen, ja, wenn unsere Leiter zur Reformation blasen,